Die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Livia Schmidt. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. Es werden tausende Menschen erwartet. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Polizei verhaftete hunderte Demonstrierende. Die Demonstranten werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, mit der Verhaftung İmamoğlu's seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden zu wollen. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben mehrere Länder und Organisationen Myanmar Hilfe zugesagt. China werde für das Land humanitäre Güter bereitstellen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar. Das teilte die chinesische Botschaft in Myanmar mit. Auch die EU kündigte an, eine erste Soforthilfe in der Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Militärregierung in Myanmar bestätigte bisher rund 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte. Auch das benachbarte Thailand ist vom Beben betroffen. Nach wie vor werden zahlreiche Menschen vermisst. Zum Sport. Fanny Smith gewinnt zum 4. Mal den Gesamtweltcup im Skicross. Diesen sicherte sie sich mit einem 3. Rang beim heutigen Weltcuprennen im schwedischen Idrefjell. Die 32-jährige Wattländerin zeigt sich sichtlich erfreut über ihren Erfolg.
Es ist schon viele Arbeit. Ich weiß nicht, es ist meine 16. oder 17. Saison in diesem Sport professionell. Und noch da sein und noch eine Kugel zum Holen ist ja unglaublich.
Letzte Woche war Fanny Smith in St. Moritz bereits Skicross-Weltmeisterin im Einzel und im Team geworden. Derzeit schiebt sich, oder in 20 Minuten schiebt sich am Himmel der Mond vor die Sonne. Bei dieser partiellen Sonnenfinsternis soll etwa ein Sechstel der Sonne bedeckt werden. Aber ist diese Sonnenfinsternis in der Schweiz überhaupt zu sehen? Dazu sagt Lucian Schmassmann von SRF Meteo.
An den meisten Orten in der Schweiz spielt das Wetter heute leider nicht mit. Die einzige wirkliche Chance, etwas von dieser partiellen Sonnenfinsternis mitzubekommen, hat man im Tessin. Dort haben sich die Wolken in den letzten Minuten nämlich etwas aufgelockert und so hat man dort kurz nach 11 Uhr zumindest teilweise eine freie Sicht auf die Sonne.
Und damit zu den Wetteraussichten. Im Norden ist es meist stark bewölkt und nass bei 10 Grad. Im Süden zeitweise sonnig bei 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
SRF 2 Kultur.
Musik für einen Gast, am Mikrofon Eva Oertle. Vor wenigen Tagen ist der große Schweizer Schriftsteller Peter Bixel knapp vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Aus diesem Anlass bringen wir heute ein Gespräch aus unserem Archiv. Roswitha Schmalenbach hat 1970 mit Peter Bixel gesprochen. Der Schriftsteller war damals 35-jährig.
Unsere heutige Sendung unterscheidet sich in einem Punkt stark von den anderen bald 300 Sendungen, die ich bis jetzt gemacht habe, in dieser Reihe. Denn obwohl unser heutiger Gast Schweizer ist und der Dialekt seine Sprache ist, unterhalten wir uns heute auf Hochdeutsch. Das hat seinen Grund, das Programm wird heute auch vom Südwestfunk übernommen. Und so müssen wir daran denken, dass es auch einige nicht alemannisch sprechende Hörer geben könnte, die trotzdem unserem Gespräch vielleicht folgen möchten. Nun ist unser heutiger Gast einer der prominentesten Schriftsteller der Schweiz, der jüngeren Generation, Peter Bixel. Und für Sie, Herr Bixel, ist das Hochdeutsche nicht nur die Sprache, in der man Schulunterricht gibt und nimmt. Es ist nicht nur die Sprache der Zeitungen, in denen man sich über Politik informiert, sondern es ist zugleich Ihr Handwerkszeug. Es ist die Sprache, in der Sie schreiben.
Bei mir entsteht beim Schreiben dauernd eine Stilisierung. Ich glaube, es ist das Problem im Negativen und Positiven des Schweizers, der schreibt. Es ist die gehobene Sprache, also die verfremdete, hochstilisierte Sprache. Und ich selbst lebe aus der Spannung zwischen Mundart und Hochdeutsch. Sie haben auch gesagt, dass es mein Material sei, mein Arbeitsmaterial. Und ich habe beim Schreiben dauernd ein solches Verhältnis zur Sprache. Ich denke kaum mehr sehr an den Sinninhalt der Wörter, sondern ich arbeite eigentlich mit Sprache, so wie ein Bildhauer mit Stein arbeitet oder ein Maler mit Farbe arbeitet. Und ich glaube, da habe ich auch wieder eine Möglichkeit, das Hochdeutsch als Material zu behandeln, weil es mir doch ein bisschen fremd ist. Natürlich erzähle ich etwas, wenn ich schreibe, aber es wird dann sehr schnell zum Arbeiten an Sätzen, zum Durchrhythmisieren von Sätzen und so weiter. Wobei eigentlich vordergründig als Arbeit der Sinninhalt nicht mehr da ist während der Arbeit.
Was vielleicht eine Entwicklung ist, die Sie durchgemacht haben. Ich glaube, bei eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, ist es noch nicht so ausgesprochen. Das sind Sketches, die noch eine Story haben. Und in den Jahreszeiten ist es sehr ausgeprägt.
Ja und nein. Es stimmt insofern nicht, dass im Grunde genommen in den Jahreszeiten viel mehr Originalmaterial da ist, viel mehr Wirklichkeitsmaterial da ist. Hingegen in den Milchmann-Geschichten habe ich ja ganz bewusst nur mit Klischees geschrieben. Von den Leuten lebt ja keiner. Das sind geschnitzte Figuren. Das sind im Grunde genommen künstliche Figuren, die uns immer wieder an wirkliche Figuren erinnern sollen. Es sind Typen, die uns erinnern sollen an wirkliche Figuren. Ich glaube überhaupt, dass die Literatur immer wieder viel mehr mit künstlichen Figuren, mit Klischees arbeitet, als mit der Wirklichkeit und mit dem Manipulieren von Klischees an die Wirklichkeit erinnern will. Ich glaube an die Reproduktion. Ich glaube, dass Kunst Reproduktion ist. Und ich glaube, dass wir oft in der Reproduktion mehr erkennen als in der Wirklichkeit.
Wobei man nicht an Naturalismus denken muss.
Absolut nicht. Aber ich stelle zum Beispiel fest, ich habe kein Verhältnis zu Landschaften. Ich sehe nichts, wenn ich in der Landschaft rumgehe. Und ich habe ein großes Verhältnis zu Bildern. Auf den Bildern erkenne ich plötzlich die Landschaft.
Die Frage der Klischees, man könnte für Klischee auch Formel sagen, da könnten wir zur Musik kommen. Und die Musik, Herr Peter Bixel, Sie wissen es, ist der andere Bestandteil unserer Sendung.
Ja, Sie haben mich in Verlegenheit gebracht damit, dass ich hier Musikstücke wünschen darf. Ich glaubte nämlich bis jetzt, dass ich Musik sehr liebe und kam nun in Schwierigkeiten. Nämlich, ich erkannte nun, dass ich jede Musik, im Grunde genommen jede Form von Tönen gleich liebe. Die Musiker werden sich darüber ärgern, dass ich kein differenzierteres Verhältnis zur Musik habe. Aber da könnten wir vielleicht mal beginnen mit einer Sache, wo Musik wirklich nur Musik und nichts anderes ist, ohne Interpreten, nämlich eine holländische Straßenorgel.
Ein bestimmtes Stück, Herr Bixel?
Ja, ich möchte zu einer dieser ganz schön kitschigen Alzen, wenn Sie zum Beispiel den Einzug der Gladiatoren hätten. Thank you.
Vorher haben Sie gesagt, es sei Ihnen innerhalb Ihrer großen Musikliebe alles recht, was tönt, Herr Peter Bixel. Ich bin dort nicht drauf eingegangen, weil ich den Musikwunsch brauchte, möchte aber darauf zurückkommen, denn alles, was tönt, das ist so sehr umfassend. Das muss man, glaube ich, noch etwas erklären.
Ich könnte eine Ausnahme machen. Es gibt eine Musik, die ich absolut nicht mag, die mich wütend macht oder die mich fürchterlich langweilt. Das ist die sogenannte gehobene Unterhaltungsmusik. Also eine fantastische Melodie der Beatles, dann von 7 Streichern und einer Trompete
versüßt,
ja. Oder dann Mozart ein bisschen bräver gemacht. Aber ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht lange zu unterhalten. Diese Unterhaltungsmusik gibt es ja nur noch in einem Museum, nämlich im Museum des Radios. Ich glaube, die gehobenen Unterhaltungsmusik, ich meine mit etwas ganz Spezielles, Ich glaube, das sind die Kastraten unter den Musikanten, die Leute, die immer voreilig eine Selbstzensur ausüben. Also nicht zu laut, nicht zu schnell, nicht zu dick und auch nicht zu langsam.
Und was wollen Sie denn bei der Musik?
Ich bin wohl auf keinem Kunstgebiet ein derartiger Laie wie in der Musik. Ich habe mich sogar darauf verschworen, ein Laie hier zu bleiben. Ich verstehe etwas von Malerei, ich verstehe ein bisschen was von Literatur. Und dieses Verstehen ist oft sehr, sehr hinderlich und unangenehm. Bei der Musik möchte ich wirklich nur zuhören.
Ich genießen.
Nein, Musik soll mich erinnern.
Soll sie erinnern?
Soll mich erinnern. Mhm. Nicht erinnern an Ereignisse, sondern im Grunde genommen erinnern an mich selbst. Ich stelle fest, dass ich eine Neigung habe zu sehr sentimentaler Musik. Oder ich stelle fest, dass ich auch sehr harte Musik immer sehr schnell sentimental interpretiere. Vielleicht können wir da mal etwas hören, was für viele Leute komplizierte Musik ist. Für mich ist auch das sentimentale Musik, auch eine Musik, die mich in Stimmung versetzt.
Bevor Sie den Wunsch sagen, ja, Herr Bixel, eine kleine Zwischenfrage. Hat für Sie das Wort sentimental einen negativen Beigeschmack?
Das hat einen negativen Beigeschmack, insofern, dass ich zwar sehr gern sentimental bin, aber mich doch immer ein bisschen schäme dabei. Um einen ganz, für mich ganz sentimentalen zu nennen, Anton Webern. Sie werden überrascht sein. Er ist für mich sentimental aus einem ganz eigenartigen Grund. Ich habe den so mit 17 kennengelernt. Mit einem Freund zusammen haben wir Webern gehört, haben damals auch Stravinsky gehört. Stravinsky war für uns damals etwas ganz Verrücktes. Wir konnten keine Melodie erkennen. Inzwischen ist er selbstverständlich.
Und pfeift ihn mit.
Und melodisch. Webern war noch verrückter. Und wir haben uns gefreut darüber, etwas zu hören, was die anderen nicht hören. Haben umso genauer hingehört. Und dabei eine sehr viel gelernt. Ich glaube, man kann sich an Musik gewöhnen. Man kann wirklich Musik dauernd und immer wieder hören und dadurch ein Verhältnis zu bekommen. Bei mir läuft immer 14 Tage lang dieselbe Platte. Ich spiele also auf meinen Plattenspieler keine Popurris, sondern ich spiele den Webern so lange, bis er mir fast verleidet. Er ist übrigens der Einzige, der im Repertoire immer wieder geblieben ist, und also immer wieder mal eine Woche lang da
also
ist.
Also es tut mir leid, dass meine Sendung im Prinzip bereits Ihrem Prinzip entgegenläuft. Trotzdem ist es nett, dass Sie Ihre verschiedenen Musikwünsche heute angeben wollen. Und jetzt also von Webern was?
Ich kenne mich nicht genau aus in den Bezeichnungen, diese kurzen Stücke für Streichorchester.
Das ist 5 Sätze für Streichquartett, ist es original, und wurde dann 1929 von Webern umgeschrieben für Streichorchester, oder also chorisch herausgegeben für Streichorchester. Vielleicht heftig bewegt.
Dankeschön.
Die Zagreber Solisten werden dirigiert von Antonio Janigro.
Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
Ich gang völlig einig mit Ihnen, Herr Peter Bixel, dass der Anton Webern, wie Sie vorhin gesagt haben, ein Spruch ist, wo man lernen kann. Man kann zum Beispiel lernen aus dieser Fassung für Streichorchester von den 5 Sätzen für Streichquartett eigentlich.
Es freut mich, Frau Schmalenbach, dass ich mit Ihnen auch am Mundart rede. Aber ich glaube, wir müssen doch wieder aufs Hochdeutsche zurückgehen.
Das habe ich völlig vergessen. Entschuldigung. Dabei
vor allem ist es sehr schön, sich zum Beispiel über etwas so Kompliziertes wie Webern in Mundart unterhalten zu können. Wenn es ja in Deutschland kompliziert wird, dann zieht man sich immer auf das perfekte Hochdeutsch zurück. Es ist den Deutschen nicht vorstellbar, dass man in Mundart über philosophische oder hier musikalische Probleme überhaupt sprechen könnte.
Und siehe, es geht doch. Aber ich wollte jetzt also weder auf Hochdeutsch noch auf Schweizerdeutsch mit Ihnen über Webern weiter diskutieren. Das heißt, wollen wollte ich schon, aber wir haben ja nicht Zeit, über jedes einzelne Thema zu sprechen. Ich wollte zu sprechen kommen auf ein Büchlein von Ihnen. Das heißt, des Schweizers Schweiz. Es ist ein ebenso, vielleicht sage ich es falsch, es scheint mir ein ebenso provokantes Büchlein zu sein, wie das, was Sie vorhin vom Hochdeutschen gesagt haben, Peter Bixel. Und ich wollte Sie nun fragen, und zwar angehörs unserer deutschen Hörer auch, fragen, wie stellen Sie in leider nur wenigen Worten die Schweiz heute vor? Wie stellen Sie sie nicht nur Schweizern vor, denn Ihr Buch heißt Des Schweizers Schweiz und ist an unsere Landsleute gerichtet. Wie stellen, würden Sie sie nun auch den deutschen Hörern vorstellen, mit allen ihren Vor- und Nachteilen?
Das ist sehr schwer in wenigen Worten zu sagen. Ich möchte eigentlich, wenn ich das hier darf, die deutschen Hörer nur bitten, dass sie unseren innenpolitischen Verhältnissen nicht immer dadurch schaden, dass sie eine voreilige Liebe zu unserem Land haben. Ich glaube, dass die Schweiz im Grunde genommen gerade durch dieses dauernde Lob aus dem Ausland sehr selbstgerecht geworden ist. Und ich habe in diesem Büchlein geschrieben, dass die Vorstellung des Schweizers von seiner Schweiz ziemlich genau deckungsgleich ist wie die Vorstellung eines Engländers von der Schweiz. Und das finde ich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis. Wir sind Leute, die sich sehr gern schmeicheln lassen und sehr schnell auf Schmeicheleien hereinfallen. Und da bleiben dann doch einige Probleme bleiben liegen. Kritik aus dem Ausland könnte unserem Land sehr gut tun.
Was, glauben Sie, muss zur Sprache kommen von einem Schweizer, der, das setze ich voraus, Herr Bixel, als in der Schweiz wohnender Schweizer, die Schweiz im Grunde doch als seine Heimat, wenn ich das Wort benutzen darf, betrachtet als das Land, zu dem er gehört?
Das Wort Heimat dürfen Sie ohne weiteres benutzen. Ein Wort, bei dem ich erschrocken wäre das Wort Vaterland gewesen, das ich also doch dann weniger mag. Aber sicher ist die Schweiz meine Gegend. Ich lebe hier und ich stelle in mir selbst sehr viel Chauvinismus fest. Das Büchlein der Schweizer Schweiz ist eigentlich, so verstehe ich selbst, mein Bekenntnis zu diesem Land, zu dieser Gegend, mein Versuch, mein Verhältnis zu diesem Land zu klären. Ich will hier leben, ich habe nicht die Absicht, wegzugehen, wenn ich auch dauernd Briefe bekomme, die mich dazu auffordern.
Aus der Schweiz?
Aus der Schweiz, von Leuten, die nicht gestört sein möchten. Der Durchschnittsschweizer hat ein völlig ungestörtes Verhältnis zu seinem Land. Das ist in sämtlichen europäischen Ländern heute doch wohl sehr selten, weil doch viele Europäer sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, die ganze Sache wird zu lang, aber ich glaube, wir könnten genau von daher wieder auf die Musik zurückkommen. Denn es gibt auch sehr viele Leute, die lassen sich von Musik nicht stören. Für die ist dann vielleicht diese völlig kastrierte Unterhaltungsmusik das Richtige, die ihnen weder ein Problem noch sonst etwas aufgibt, die dann so dahin fließt. Ich will mich eigentlich von Musik auch stören lassen. Ich hätte hier einen Vorschlag für gestörte Musik. Es gibt eine Platte, die heißt Switched on Bach. Bach völlig elektronisch, ein Amerikaner hat das versucht, ohne jedes Instrument, nur mit elektronischen Schwingungen das Werk von Bach zu kopieren. Wir haben es wiederum mit einer Reproduktion zu tun, nämlich nicht Bach selbst, sondern die Reproduktion von Bach. Diese Platte hat mir eigentlich den Weg zum originalen Bach, der für mich ziemlich verschüttet war, wieder geöffnet, weil plötzlich etwas kam, was mich störte, was mich aufhorchen ließ, indem ich erschrocken bin, als ich es das erste Mal hörte. Ich möchte vielleicht von dieser Platte das Präludium und die Fuge in C-Moll hören.
Und der Amerikaner, der die Realisation gemacht hat, die elektronische, hat den sehr unamerikanischen Namen Walter Carlos.
Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
Wenn ich in unserem nächsten kleinen Gespräch, Herr Peter Bixel, in dem Gespräch, das wir jetzt anfangen, auf Privates, weniger Tiefschürfendes zu sprechen kommen möchte, dann liegt das bitteschön nicht an der Tatsache, dass ich, oder an der Möglichkeit, dass ich das Präludium und die Fuge in C-Moll von Johann Sebastian Bach in dieser elektronischen Form, wie wir es jetzt gehört haben, als Kulissenmusik betrachten würde, aus der heraus man dann auf die private Ebene abrutschen kann. Im Gegenteil, ich finde es ausgezeichnet und faszinierend und manchmal sehr befremdlich. Aber es ist einfach der Moment. Eigentlich verdanken wir es ja Ihrer Frau, dass wir überhaupt heute zusammengekommen sind, denn Sie als vielbeschäftigter Mann haben sich nicht zur Zeit gemeldet. Ihre Frau hat kleinen Druck auf Sie ausgeübt, nicht?
Das kommt ab und zu vor, aber ich meine mit der Vielbeschäftigung, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass ein Kleinkrämer doch noch mehr beschäftigt ist als ich, aber ich habe im Unterschied zum Kleinkrämer, ich habe nicht das geringste Organisationstalent. Nun, leider hat das meine Frau auch nicht. Sie hat auch nicht das geringste Organisationstalent. Sie hat dann ein bisschen das weichere und größere Gewissen als ich. Und das stimmt also schon, dass diese Sendung nicht dem Organisationstalent meiner Frau, sondern dem Gewissen meiner Frau zu verdanken ist. Ja.
Außerdem habe ich aus Ihrem Familienkreis noch kennengelernt, einen Hund.
Der Hund ist neu und ist nicht mein Hund. Ich mag Hunde prinzipiell nicht. Das ist eine Folge des Familienrates, der schon vor 2 Jahren beschlossen hat, mit 3 zu 1 Stimme, also gegen mich, einen Hund anzuschaffen. Ich habe alles versucht, ich habe also meinen Sohn bestochen, um ihn auf meine Seite zu bringen. Ich habe dann auch die Familienverfassung sozusagen abgeändert und dem Oberhaupt mir 2 Stimmen zugesprochen.
Das hat immer noch nicht
gereicht.
Dann
war dann die Abstimmung 3-2. Schlussendlich musste ich mich halt da fügen und diesen Hund anschaffen. Nun, der Hund ist eigentlich ein netter Kerl und kann ja wirklich nichts dafür, dass er ein Hund ist. Und die Familie, die stellt nun eigentlich täglich fest, wie sehr er mich liebt, der Hund. Und spazieren gehen, was ich nicht gern tue, das muss natürlich jetzt auch ich. Und
vielleicht wird Ihr Körper Ihnen das eines Tages danken, denn das Spazierengehen soll scheint sehr gesund sein.
Das Einzige, das ist das, was ich an Hunden überhaupt nicht mag, dass sie so gesund sind. Ich mag alles Gesunde nicht.
Hätten Sie lieber eine Katze oder einen Teddybär?
Teddybär, das ist das einzige Tier, das ich wirklich mag. Ich bleibe dabei, was ich einmal geschrieben habe in den Milchmann-Geschichten. Teddybären haben viel treuere Augen als Hunde. Ich glaube, das Beste, was je aus Amerika gekommen ist, sind die Teddybären.
Wenn wir von den Teddybären reden, kommen wir sehr bald auf Ihre Kinder, die allerdings dem Teddybär-Alter im Gegensatz zu Ihrem Vater vielleicht schon entwachsen sind.
Ja, die Kinder sind mir eigentlich alle, beide, in der Entwicklung ein bisschen voraus. Das kommt auch daher, dass sie einer schnelleren Generation angehören und aufgrund davon, dass ich sehr früh geheiratet habe, eigentlich fast gleich alt sind, als wir das Generationenproblem ist also in diesem Fall fast ein bisschen umgekehrt. Ich hätte einen sehr schön umpassenden Vorschlag für dieses, vielleicht gelingt mir das Wort Tohu. Nein, es gelingt nicht. Gelingt es Ihnen?
Nochmal.
Das Tohu Wabohu. Jetzt sehr ist gut. Es gelungen. Für dieses Tohu Wabohu, jetzt gelingt es mir nicht, Hu und so weiter, meiner Familie, dieses Durcheinander, diese Unordnung, die Sie in meinem Zimmer hier sehen können und so weiter, dieses Geschrei und der Lärm und der Hund und vielleicht dazu mal etwas sehr schön organisiertes, gestrafftes, eine, wie ich finde, sehr intelligente Musik, die nach meiner Meinung das Negative, was im Ausdruck Romantiker liegt, nicht verdient, sondern eine sehr präzise Musik ist. Ich möchte was von Schubert hören, vielleicht das Streichquartett Der Tod und das Mädchen.
Nicht das Ganze.
Das Ganze wird schwierig sein, vielleicht das Scherzo.
Wir hören das Endres-Quartett.
Thank you.
Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
Zu Franz Schubert, von dem wir jetzt das Scherzo aus Der Toten des Mädchen gehört haben, fällt mir noch ein, ich beneide ihn eigentlich nicht darum, dass er unter diesen etwas eigenartigen Begriff Romantiker fällt. Ich beneide ihn nicht, weil die Romantiker, die haben die üble Aufgabe, eine Biografie zu haben. Und dann gibt es dann Schubert-Biografien und so weiter. Ich habe in der Schule auch von solchen Biografien gehört. Ich habe gehört, dass Schriftsteller eigentlich nicht Leute sind, die schreiben, sondern Leute, die eine Biografie haben. Dass Musiker nicht Leute sind, die komponieren, sondern Leute sind, die zum Beispiel taub sind, wie Beethoven. Die haben alle eine Biografie und ein unheimliches Leben und so weiter. Es hat mich so mit 20 sehr gekränkt, als ich mit 20 dann feststellte, dass ich wohl nie zu einer Biografie kommen werde.
Glauben Sie das nicht, Herr Bixel? Sie könnten noch Ihre wahren Wunder erleben.
Ich habe es einfach doch schon aufgegeben und ich arbeite jetzt eigentlich eher an meiner negativen Biografie. Also wenn ich über mich selbst sprechen muss, kann ich eigentlich alles aufzählen, was ich noch nie getan habe. Ich war noch nie in Paris zum Beispiel, da bin ich sehr stolz darauf, weil mir sämtliche Leute von Paris erzählen. Ich kenne es auch sehr gut, Paris.
Aus Büchern?
Ich könnte ihn aus, und aus Erzählungen. Also der Montmartre oder Montparnasse und so weiter, das ist mir alles sehr bekannt.
Es ist aber ganz anders. Vielleicht gehen Sie doch mal.
Ich glaube wirklich nicht, dass es anders ist. Wissen Sie, es ist so, ich habe so mit 16 oder mit 12 habe ich so Gedichte geschrieben zur goldenen Hochzeit meiner Großeltern, zum Muttertag meiner Mutter und so. Und da kam dann immer die Tante so und so, die etwas gescheiter war als Jan, und das heißt, sich gescheiter fühlte. Und die hat dann immer gesagt, ja, du solltest einmal nach Paris, da hat es sehr viele Künstler. Man konnte mich auch nie kämmen, die Mutter hat sich geärgert, weil es ihr nie gelang, mir eine Scheitel beizubringen, das war schon damals so, weil es ihr nie gelang, meine Fingernägel sauber zu halten, das ist bis heute so geblieben.
Die Tante hat dann gedacht,
schmutzige Fingernägel, keine Scheitel, das ist ein Künstler, der sollte mal nach Paris. Und da habe ich mich so gewehrt, dass ich bis heute noch nie da war.
Ich dachte nämlich eben, wo ich Ihnen also unhöflicherweise, Entschuldigung, ins Wort gefallen bin, die schmutzigen Fingernägel kommen vielleicht von Ihrer Beziehung zur Malerei, die vielleicht auch eine aktive ist. Das wäre ein schönes Alibi.
Das wäre allerdings ein Alibi. Ich habe nicht das geringste Talent zum Zeichnen. Ich habe nicht das geringste Talent zur Handarbeit. Also die schmutzigen Fingernägel, die kommen nicht von der Arbeit. Und die sind auch nicht ein Bekenntnis von mir. Ich bin aber keineswegs stolz darauf. Ich kriege sie einfach nicht weg. Es ärgert mich sehr. Und ich versuche sie auch dauernd zu verstecken.
Vielleicht hätte Ihre Mutter da ganz früh Abhilfe schaffen können, wenn sie ihnen Klavierstunden hätte geben lassen. Denn Klavierschüler müssen ihre Fingernägel ganz kurz stutzen. Und dann ist es schwieriger mit dem Schmutzigwerden. Kurz, haben Sie je selber Musik gemacht?
Ich habe 8 Jahre lang eine Geige gequält. Aber das wäre falsch. 8 Jahre lang hat mich eine Geige gequält. So ist das. Und da ist also nichts daraus geworden. Im Lehrerseminar musste ich dann weiterfahren mit Geige spielen. Ich habe meinem Geigenlehrer, das war Richard Fluri, der Komponist, ein sehr netter Mann, der Verständnis hatte dafür, dass es Leute gibt, die nicht Geige spielen wollen. Ja, ich hatte ihm ein Stück vorgespielt, wie ich das erste Jahr ins Seminar kam, sozusagen in der ersten Stunde bei ihm, und einen zweiten Satz von einer Corelli-Sonate, von einem ganz leichten zweiten Satz. Und dann hat er gesagt, ganz langsam, und den hat er gesagt, müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen üben und so weiter. Den habe ich dann auch geübt. Und dieser zweite Satz der Corelli-Sonate war dann auch das Stück, das ich bei meinem Patent, beim Lehrdiplom, wiederum vorspielt. Ich habe es 4 Jahre lang geübt und bin dann, glaube ich, ganz knapp auf eine 4 gekommen mit diesem zweiten Satz. Und Richard Fluri hat dann diese 4 auf eine 5 verbessert, weil er mich eigentlich doch sehr gut mochte. Er hat mich in Ruhe gelassen und ich ihn. Also aktiv musizieren, zum aktiv musizieren bin ich eigentlich nicht gekommen. Ich habe auch was gegen Musiker. Ich komme mit Musikern sehr schlecht aus, vor allem mit ausführenden Musikern. Und ich glaube, einen Grund gefunden zu haben. Die Leute, die sind alle völlig kaputt durch das Üben. Ich glaube, Üben ist etwas sehr, sehr Schädliches.
Aber Sie sollten doch diesen Musikern dankbar sein, dass die Ihnen jedenfalls die Grammophonplatten vollspielen, die Sie dann nachher anhören, um sich stören zu lassen.
Ich glaube, ich habe auch sehr große Hochachtung vor Musikern, denn ich glaube, die Geigen, die sind überall gleich. Musiker sind Leute, die ein Leben lang von Geigen gequält werden. Und dass sie für mich diese Qual auf sich nehmen, doch, da bin ich ihnen sehr dankbar. Um auf einen Mann zu kommen, der von der Musik nicht mehr bezog als sehr viel Qual, und der seine Qual in Musik umsetzte. Und die Musiker, so habe ich schon gemerkt, die mögen ihn nicht sehr. Da ist ihn ein bisschen zu kitschig. Ich mag ihn, weil er diesen gebrochenen Kitsch hat. Ich mag ihn, weil er für mich der erste Beatmusiker ist überhaupt.
Sie machen es spannend.
Ich mag Beatmusik. Ich mag Beatmusik sehr. Der Mann heißt Gustav Mahler und ich mag die Fröhlichkeit Gustav Mahlers. Es ist die Fröhlichkeit, die etwa aufkommt in einer Runde sentimentaler Trinker, wo dann einer plötzlich aufsteht und so ganz dumpf Juhui sagt. Ich möchte vielleicht von Gustav Mahler etwas aus der sehr romantischen, vielleicht sehr kitschigen ersten Symphonie hören, vielleicht den zweiten Satz.
Gegen das Wort Kitsch, Herr Peter Bixel, im Zusammenhang mit Mahler, möchte ich mich ganz persönlich und privat sehr verwahrt haben, aber diesen zweiten Satz spiele ich Ihnen gerne. Es ist ein Scherzo mit dem Titel Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell. Das London Symphony Orchestra wird dirigiert von Georg Scholti.
Thank you.
Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
Wenn Sie nicht so wären, wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, Herr Peter Bixel, in dieser kleinen Zusammenarbeit, wenn Sie nicht so wären, dann wollte ich meinen, ich müsse mich jetzt vielleicht bei Ihnen entschuldigen, dass ich ganz kurz bevor wir den zweiten Satz aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler gelost haben, eine Nacht der Lehrerfinger, der Korrigierende, erhoben habe, weil Sie der Mahler und das Wort Kitsch in einem Schnuff gesagt haben, und dann Ihnen keine Chance mehr gegeben haben, etwas dazu zu sagen.
Ja, ich glaube, um wieder auf das Hochdeutsche
zu kommen...
Mein Gott,
schon wieder? Ja, ich bin es eben nicht gewöhnt.
Um wieder auf das Hochdeutsche zu kommen, ich glaube, dass Kitsch ist zumindest ein provozierendes Wort.
Oh ja.
Und wenn ich vorher sagte, wir wollen mal einen kitschigen Maler hören, dann ist es vielleicht so, dass ich ein paar Malerfreunde provoziert habe damit, und sie vielleicht in ihrer Provokation und ihrer Wut ein neues Verhältnis zu Maler fanden. Immerhin, Kitsch ist immer ein Modell. Und ich glaube, wir denken in Modellen. Und deshalb kann ich den Kitsch als solches nie ganz verdammen. Er ist das Modell, der einiges aufsteigen kann. Wenn Sie auf den Lehrer zu sprechen gekommen bin, ich war Lehrer. Und ein Lehrer ist auch einer, der dauernd vor seinen Schülern mit Modellen arbeiten muss. Und der Beruf des Lehrers hat mir auch sehr viel bedeutet. Ich habe es gern getan. Und ich habe im Umgang...
Welche Stufe waren Sie?
Das waren 11-, 12-Jährige. Und ich habe hier im Umgang mit Sprache und vor allem im Umgang mit der Sprache der Schüler doch auch sehr viel gelernt. Ich habe nämlich bei meinen Schülern etwas gelernt, was ich im Seminar nicht gelernt habe. Im Seminar hat man mir das Gegenteil gesagt. Im Seminar hat man mir dauernd gesagt, Kinder können nicht abstrakt denken. Deshalb muss man ihnen alles anschaulich machen. Und ich habe festgestellt, dass Kinder sehr abstrakt denken können. Sie können vor allem in Sprache denken. Es gelingt Kindern, im Konjunktiv zu denken. Was wäre, wenn... Ein Kind sagt der Mutter, was haben wir heute für einen Tag? Und die Mutter sagt Dienstag. Und dann fragt das Kind, was wäre, wenn Mittwoch wäre? Und dann sagt die Mutter, frag nicht so dumm und lässt das Kind stehen. Die Frage ist unbeantwortbar, aber ich halte sie für sehr interessant. Kinder können im Konjunktiv denken. Und der Konjunktiv, würde ich sagen, ist eigentlich der Anfang jeder Idee.
Kinder sagen auch, ich wäre jetzt eine Lokomotive. Ich wäre jetzt ein Loki. Ja. Das ist verbunden mit dem Spiel. Herr Bixel, gerade noch, bevor wir zu unserer letzten Musik kommen, und Musik ist ja auch eine Art, eine Spielart, sagen wir mal. Sind Sie ein Spielkind?
Was heißt das?
Richtig, ja. Sie haben zwar keine Freude an einer eigenen Biografie, aber ich glaube, Sie haben Freude am Anekdotischen. Sie haben Freude am Teddybär. Sie haben Freude auch am Konjunktiv. Sind Sie ein an sich zwar ernsthafter, aber in der äußeren Form verspielter Mensch?
Ich versuche dauernd, wo ich auch hingehe, die Welt zu verändern, die optische Welt zu verändern. So wie sie dasteht, gefällt sie mir sehr wenig. Die selbstverständliche Welt mag ich nicht. Ich mag nur die herstellbare Welt, um aufs Politische zurückzukommen. Ich glaube, Politik ist die Kunst, eine Welt herzustellen und die Welt nicht einfach so zu nehmen, wie sie ist. Und in diesem Sinne bin ich verspielt, aber mit einer sehr großen Hochachtung vor dem Wortspiel. Ich glaube, das Ergebnis des Spiels ist immer ein doch immerhin beachtliches Scheitern. Und ich möchte zum Schluss ein Lied hören von einer großen Musikerin, die in ihrem Leben, die auch als Musikerin eigentlich gescheitert ist. Ihre ganze Musik war aufs Scheitern angelegt. Billie Holiday, Strange Fruit.
Musik. southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.
Not for me, a lucky stars above, but not for me.
Billie Holiday, der letzte Musikwunsch von Peter Bixel. Aus Anlass seines Todes am 15. März haben wir dieses Musik für einen Gast, das Roswitha Schmalenbach mit dem Schriftsteller 1970 geführt hat, wiederholt. Das Gespräch hat übrigens auf den Tag genau 55 Jahre vor seinem Tod stattgefunden.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marco Kolle. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. Es werden tausende Menschen erwartet. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Polizei verhaftete bei Kundgebungen hunderte Menschen. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle mit der Verhaftung İmamoğlu's seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben mehrere Länder und Organisationen Myanmar Hilfe zugesagt. China werde für das Land humanitäre Güter bereitstellen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar. Das teilte die chinesische Botschaft in Myanmar mit. Die EU kündigte an, erste Soforthilfe in der Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Militärregierung in Myanmar bestätigte bisher rund 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte. Auch das benachbarte Thailand ist vom Beben betroffen. Nach wie vor werden dort zahlreiche Menschen vermisst. Zum Sport. Fanny Smith gewinnt zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Skicross. Diesen sicherte sie sich mit einem dritten Rang beim heutigen Weltcuprennen im schwedischen Idrefjäll. Die 32-jährige Wattländerin zeigte sich sichtlich erfreut über ihren Erfolg.
Es ist schon viele, viele Arbeit nach, ich weiß nicht, es ist meine 16. oder 17. Saison in diesem Sport professionell und noch da sein und noch eine Kugel zum Holen ist ja unglaublich.
Letzte Woche war Fanny Smith in St. Moritz bereits Skicross-Weltmeisterin im Einzel und im Team geworden. Das Wetter. Im Norden ist es heute oft grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 18 Grad. Morgen Sonntag ist es im Norden dann zeitweise sonnig bei 15 Grad.